Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für den Sonntag in Vukavice steht in diesem Jahr im ersten Buch Mose im dritten Kapitel, ein Text, der uns allen sehr vertraut ist. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau von dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staube kehrst du zurück. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden den Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Liebe Schwestern, liebe Brüder, immer wieder, wenn man diesen Text liest oder hört, ist er doch sehr bewegend. Ein sehr realer Text, der von dem erzählt, was unser Leben ausmacht. Und genau darum geht es. Es gibt so viele falsche Ideen rings um diesen Text. Und auch das ist ein Teil dieser Geschichte, die hier beschrieben wird. dass der Mensch so gerne missversteht und dass er noch seine Niederlagen, seine Fehler umkehrt und sich daraus die Vorstellung bastelt, dass er selber doch mehr Anrecht habe als der andere und dass das, was da in dem Text passiert, nämlich einer verweist die Schuld auf den anderen, wie die Schülerinnen und Schüler in der Schule, die dann sagen, ich bin das gar nicht gewesen, der Nachbar war's. Dass wir genau in dieser Geschichte stecken bleiben. Immer sind es die anderen und immer bin ich irgendwie besser und irgendwie drehe ich mir auch noch eine Rechtfertigung dafür, dass ich mehr zu sagen habe als die anderen. Es ist genau deshalb eine so anrührende Geschichte, weil wir uns in ihr wiederfinden. All das steckt in dem Text und vor allen Dingen die verschiedensten Missverständnisse und die Machtherleitungen, die wir so gerne für unser Leben gebrauchen. Aus diesem Text ist verhängnisvoll herausgelesen worden, dass der Mann der Frau übergeordnet sei. Etwas, was doch am Uranfang gar nicht da ist, wo es um den Menschen geht. Der männliche und weibliche Seiten hat, der Mensch in seiner Ganzheit, der Mensch, in dem die Geschlechter eben nicht die unterscheidende Rolle spielen, sondern lediglich dafür da sind, dass wir einander ergänzen, einander zugeordnet sind. Und in jeder guten Ehe wird genau das gelebt. Wir sind einander zugeordnet. Da herrscht nicht einer über den anderen. Da wird nicht von hinten regiert, von oben herab bestimmt, sondern da sind wir füreinander da und ergänzen. Einer die andere, einer den anderen. Welch ein Glück, wenn uns das gelingt. Ein Stück vom Paradies. Und doch lesen Menschen genau aus diesem Text heraus, wie viel mehr Macht ein Mann haben müsste. Er soll der Bestimmer sein. Und die Frau habe sich unterzuordnen. Und all unsere falschen Ideen, wie wir miteinander umgehen, dass wir unzuverlässig sind, dass wir einander die Liebe versagen, all das steckt in diesem Text und vielleicht ist er ganz besonders anrührend aufgrund dieser Erkenntnis. Wir spiegeln uns in ihm. In der Bibel gibt es immer wieder ein Wort, das wir auch so gerne missverstehen. Da gibt es den Namen vom Teufel. Griechisch, Diabolos, daher unser Deubel, Teufel, einfach eine sprachliche Ableitung. Oder Satan. Und übersetzen wir uns die beiden Worte, die für diesen Sonntag stehen, wo Satan als die Schlange und der Teufel als der Versucher Jesu uns begegnen, dann wird vielleicht nochmal deutlicher, dass all unsere Vorstellungen vom gehörnten Teufel mit dem Pferdefuß und dem Schwefelgestank eine höchst abenteuerliche Erfindung sind, weil wir die Welt einteilen wollen, weil wir der Meinung sind, dass wir doch mit dem, womit wir nicht klarkommen, dass wir das doch nicht aus Gottes Hand nehmen könnten. Und dann reißen wir die Welt auseinander und haben den lieben Herrgott, und der möchte bitteschön auch ganz, ganz lieb sein. Und dann gibt es den bösen Teufel, vor dem man sich fürchten muss und dem man ja vielleicht zum Opfer fallen könnte, ohne dass man es eigentlich wollte. Der betrügt einen. All das finden wir in den biblischen Geschichten nicht. Satan, Hebräisch Shetan, das ist der Verkläger. Der Verkläger, der ist eine Art Oberstaatsanwalt. Der kommt und macht Vorwürfe und man selber muss prüfen, wie man zu diesen Vorwürfen steht. Und in der Geschichte des Rechtes ist es ganz wichtig, dass es Staatsanwälte gibt. Leute, die erstmal das Schlechteste von einem denken, die bösesten Szenarien sich ausdenken und sie einem an den Kopf werfen. Immer das Schlimmste. Immer das Schlimmste. Und ich muss sehen, und deshalb gehört in einer ordentlichen Verhandlung eben auch ein Rechtsanwalt dazu, ich muss sehen, dass ich diese Vorwürfe entkräfte, dass ich sie nicht an mich herankommen lasse, sondern dass ich sie von mir wegweisen kann. Nachweise, dass das alles nicht stimmt. Der Verkläger hat eine wichtige Rolle. Der wird gebraucht, um die Wahrheit herauszufinden. Aber es ist eine uns allen meistens nicht sonderlich angenehme Rolle. Nicht, wenn wir es selber machen und nicht, wenn wir vor einem Verkläger, einem Shaitan stehen. Und der Diabolos, der uns im Evangelium begegnet ist, das heißt übersetzt nichts anderes als der Durcheinanderwerfer. Der kommt und da ist etwas Gutes und da ist etwas Schlechtes und dann wirft er alles in einen Topf und wirft es herum und plötzlich muss ich entscheiden. Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Schlechtes? Und das war ja genau das, worum es mit dem Früchten des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse ging. Ich kann es selbst entscheiden. Aber kann ich das? Habe ich wirklich den Überblick? Und als der Durcheinanderwerfer, der Chaosstifter, da muss man nur an die gegenwärtigen politischen Verhältnisse denken. Dieser Chaosstifter, ja, der schafft viel Unruhe. Aber er fordert uns auch auf, Position zu beziehen, eine eigene Position zu finden und tatsächlich nicht alles hinzunehmen, sondern ernst zu nehmen, dass Gott uns gerufen hat, Ordnung in unser Leben, in diese Welt zu bringen. Und durch Christus wissen wir, es geht um die Ordnung der Liebe. Chaosstifter, ja. Aber sind wir solche, die eine Liebesordnung unterstützen, die in Liebe die Dinge zurechtrücken, sie wieder an ihren Platz stellen, wo sie hingehören? Es ist so leicht, sich auf den bösen Teufel zu konzentrieren. Der ist dann an allem schuld. Und dann habe ich keine Verantwortung für mich und mein Leben. Prima. Und wenn man in einem Team zerstritten ist, dann ist das das Allerbeste, dass von außen ein böser Feind kommt, der das ganze Team angreift. Auf einmal werden die Reihen geschlossen, auf einmal ordnet sich alles, auf einmal kann man wieder zusammenstehen. Das ist doch merkwürdig, dass es tatsächlich in unserem Leben genau dies braucht. Die Geschichte des Sündenfalls ist die Geschichte von unserem Leben, vom Erwachsenwerden, davon Verantwortung zu übernehmen. All das, was das Leben verklagt, von uns zu weisen, und stattdessen Chaos zu beseitigen und Orte, Räume des Lebens zu schaffen, in denen wir respektvoll, liebevoll miteinander leben können. Das ist etwas, wozu wir gerufen sind. Lange Zeit hat man gesagt, ja, es geht um die Frage, woher kommt das Böse mit dieser Geschichte? Und das wäre ganz leicht, ja, da ist die Schlange, aber eine Schlange gibt es doch in jedem Paradies. Die ist ja schon da, die ist ein Geschöpf Gottes. Ja, woher kommt das Böse? Darüber äußert sich der Text nicht. Das ist etwas höchst Rätselhaftes und eigentlich interessiert es den Text auch gar nicht. Das ist nicht die Erzählrichtung, in die er uns weist. Ja, es gibt das Böse und es wächst aus dem, dass wir Partei ergreifen, dass wir aus dem Uranfang, aus dem Urganzen uns zersplittern lassen und unsere kleinen Urteile fällen, nicht mehr das Urganze sehen, sondern Urteile über die anderen verfassen. Als wären wir die Richter. Und die große Tragik unseres Lebens ist ja, dass wir tatsächlich immer wieder Urteile fällen müssen. Wir müssen uns entscheiden. Ich muss in jeder Beziehung mich dafür entscheiden, wie viel für mich und wie viel für den anderen. Und dass es auch einen Raum für mich geben muss, das ist nicht schuldhaft. Das ist auch nicht falsch. Das entspricht ganz und gar dem Doppelgebot der Liebe, in dem es in einem Teil ja heißt, dass ich den anderen lieben soll wie mich selbst. Also wie viel für mich und wie viel für den anderen. Bei Taufgesprächen sage ich den Eltern häufig, es ist wie eine kleine, zu kleine Tischdecke auf dem Tisch. Wer kriegt die Tischdecke? Und dann zieht man sie mal hierhin und mal dahin und mal dorthin. Und das ist vielleicht alles in Ordnung, wenn ich denke, jetzt braucht der andere mal die Tischdecke ein bisschen mehr und schiebt sie ihm rüber. Und es ist auch in Ordnung zu sagen, ich brauche das jetzt mal für mich. Solange ich es kommuniziere und mit dem anderen teilen kann und ihn nicht ausschließe, nicht parteiisch werde, immer nur ich, ich zuerst, wir brauchen alles und die anderen nichts. Die kleine Tischdecke reicht nicht, um den Tisch für alle immer gleich zu bedecken. Und wir denken, warum hat der liebe Gott uns eine zu kleine Tischdecke gegeben? Wer ist schuld? Hätte der die Tischdecke gleich ein bisschen größer gewirkt, dann gäbe es das doch alles gar nicht, oder? Und wir vergessen dabei, dass es genau um diese Geschwisterlichkeit geht, dass es unsere Aufgabe ist, miteinander zu teilen und zu schauen. So wie man als gute Eltern darauf achtet, dass Kinder schon im kleinen Kindalter lernen zu teilen. Es ist gar nicht gut, wenn ich 2 Kinder oder 3 Kinder habe und jedem eine Tafel Schokolade immer gleich in die Hand reiche, damit die sich ja nicht streiten. Nein, sie müssen es ja lernen, dass geteilt wird. Und zwar nicht, weil zu wenig da wäre, sondern weil sonst das Leben nicht gelingen kann. Wir haben eine Aufgabe und darauf orientiert sich der Text. Nicht, woher kommt das Böse, sondern wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie verwirken wir uns das Paradies? Das Paradies der Kindheit, in dem alles so schön einfach ist, weil die Eltern entscheiden, wie der liebe Gott alles entscheidet im Garten. Man splitterfasernackt durch den Garten springen kann, ohne alle Scham, im Sommer unter dem Rasensprenger durchhüpft und ganz glücklich ist. Ja, ein Paradies. Und es gehört zu uns allen, dass wir das Paradies unserer Kindheit verlassen müssen. Dass wir wachsen. Es ist ein Teil unseres Lebens. Das ist nicht schuldhaft, sondern wir würden uns nicht entwickeln. Wir würden stehen bleiben in der Unmündigkeit. Wir müssen wachsen und wir wollen wachsen. Und das fällt nicht leicht. Und dann gibt es gute und schlechte, trennende Momente und die Möglichkeit, hoffentlich immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen, sich zu entschuldigen und aus Vergebung und Güte Neuanfänge zu ermöglichen. Das Nicht-Schuldhafte. Und dann auch das Schuldhafte. Dass ich dem anderen nicht traue. Sollte Gott gesagt haben? Eine harmlose Frage. Die kann man ja so oder so beantworten, indem sich die Frau hier darauf einlässt, muss sie Gott verteidigen und nimmt genau die Position Gottes an. Sie muss den lieben Gott verteidigen, als hätte er es nötig. Die Verführung ist vielleicht nicht bewusst. Dass sie dann sich aber in das einmal geweckte Misstrauen, es könnte mit der Güte nicht ganz ernst sein, die Liebe des anderen reicht nicht. Bestimmt, wenn ich mich nur umdrehe, dann macht er irgendetwas, was ich nicht will. Dieses Misstrauen, das einfach alles zerstört. Lassen wir solches Gift in unser Herz hineinträufeln oder wappnen wir uns mit Vertrauen? Ein Schild des Glaubens, der Liebe. Der andere ist er, ist sie selbst und ich will Vertrauen haben und bleibe dabei. Und aus all dem wächst dann Schuld und dann sehen wir, wie es läuft. Einer nimmt den anderen in die Schuld mit. Ich will es nicht alleine sein. Dann bin ich auch nicht der einzige Angeklagte. Und dann kann ich wiederum wie ein unreifer Schüler sagen, alle in der Klasse haben aber. Ja, alle aber haben. Und dabei gilt, das mag ja sein, aber es kommt doch nur auf dich an, für dein Leben. Vertrauen wagen, sich wappnen, Liebe üben und füreinander da sein. Das Paradies. dass wir uns erhalten und dass wir uns verderben können mit Schuld und Schuldzuweisung, mit Misstrauen, mit dem, dass ich Vertrauen des anderen zerbreche, als wäre es unwichtig. Gibt noch mehr Gläser in meinem Schrank, ob da eins zerbrochen ist oder nicht, spielt keine Rolle. Nein, beim Vertrauen gibt es meistens nur das eine Glas. Und wenn wir sehr viel Glück haben, vielleicht noch ein zweites. Aber einander als kostbar betrachten, auf Gemeinschaft achten. Und vor allen Dingen auf die Aufgabe fokussiert bleiben, die Gott uns gegeben hat. Wehrt dem Chaos. Schafft Plätze und Räume zum Leben, zum Lieben. Schafft dem Vertrauen einen Raum in euch, beim anderen, in der Gesellschaft. Verklagt einander nicht und achtet darauf, dass das Leben nicht verklagt wird. Warum lebe ich überhaupt noch? Wo ich so alt bin, wo ich so krank bin, wo ich den anderen eventuell zur Last fallen könnte. Nein, dankbar leben jeden Augenblick. Dankbar annehmen, dass der andere mich nimmt und dass es nicht darauf ankommt, ob ich einen Pflegehandgriff mehr oder weniger machen muss. Dass wir uns das Leben nicht verklagen und glauben, dass die politischen Verhältnisse das Einzige wären, so wichtig sie sind und so sehr wir gerufen sind, an ihnen jeweils aus unserer Erkenntnis mitzuwirken, das Beste, das Gute zu schaffen. Aber es gibt doch so viel mehr in unserem Leben. Auf das Leben achten, es lieben. Dazu sind wir gerufen. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass wir es nicht schaffen können. Wir werden zur einen oder anderen Seite herunterfallen. Wir reißen andere mit. Und das ist das Normale, weil wir Menschen sind. Eben nicht die lieben Engelein, die über den Paradiesgarten sogar fliegen können, sondern Menschen, die in der ganz realen Welt leben. Und das ist eben auch das Entscheidende an diesem Text, dass wir aufgefordert werden, diese Welt, unser Leben, uns selbst und den Nächsten anzunehmen, mit all der Fehlbarkeit, die wir nun einmal besitzen. In dieser Welt aber Paradiesgärten pflanzen, Räume schaffen, das ist möglich. Und das schenkt uns Gott, indem er, und damit endet ja der Text, Adam und Eva aus dem Paradies in die Welt hinein schickt. Wir gucken immer nur auf das verschlossene Tor und den Cherubim mit dem Flammenschwert. Nein, statt seinem eigenen Wort zu folgen und das abtrünnige Menschengeschlecht, das bei der ersten kleinen Aufgabe ins Misstrauen verfällt, statt es auszulöschen und sich neue Menschen zu schaffen, schickt er sie aus dem Paradies in diese Welt. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Und er macht mit dem, was hier wie ein Fluch klingt, deutlich, dass wir menschlich sind und menschlich bleiben werden. Und er gibt uns die Sehnsucht nach dem Paradies in unser Herz, damit wir den richtigen Weg finden. Woher wir kommen, nicht zu vergessen. Wohin wir gehen, nicht zu vergessen. und aus dem Paradies hier auf Erden schon immer etwas wahrzumachen. Er macht uns menschlich, er weist uns in die Welt, er verhindert, dass wir uns verstecken im Wolkenkuckucksheim, und er bleibt fürsorglich. Hatten sich die Menschen im Garten Schurzen aus Feigenblättern gemacht, gibt ihnen Gott Kleidung und sendet sie umhüllt, beschützt, für diese Welt tauglich gemacht, hinaus in die Wirklichkeit, für den der Mensch letztlich geschaffen ist. Und dann gehen wir und danken Gott für unsere Sehnsucht nach Paradies, für Liebe, Vergebung, für die Menschen, die wir lieben dürfen, die uns lieben, für all das, was aus dem Paradies schon hier wahr werden kann, und wissen, dass am Ende der Cherub vor der Paradiesespforte nicht mehr steht, sondern dass die Himmelstür weit aufgeschlossen ist. Am Ende heimgehen. Und all die Orte, all die Paradiesmomente mit einbringen in das, was uns immer schon zugesprochen war. Mutig leben, vorwärts denken und voll Vertrauen auf Gott, einander annehmen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.